Grüß Gott und willkommen am Donnerstagmittag, sagt Ihnen Solveig Faustmann. Sie hören heute unsere Sendung zur Pfarrei der Woche. Das ist die Pfarrei, aus der wir am kommenden Sonntag um 10 Uhr den Gottesdienst in Radio Horeb live übertragen. Heute darf ich Ihnen diese Pfarrei im Norden von Regensburg vorstellen, die Pfarrei Maria Himmelfahrt in Lappersdorf. Und dazu spreche ich mit dem Pfarrer Alexander Huber, den ich jetzt in unserer Sendung herzlich begrüße. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb.
Herr Pfarrer, seit 8 Jahren sind Sie nun hier der Pfarrer dieser Gemeinde Maria Himmelfahrt. Wollen Sie unseren Hörern noch ein bisschen mehr von sich selbst erzählen? Woher kommen Sie? Wann wurden Sie zum Priester geweiht?
Gerne. Ich bin 1978 in Regensburg geboren, also ganz nah hier von Lappersdorf, in Pillenhofen, einem kleinen Ort, aufgewachsen. Habe ganz normal die Hauptschule besucht, dann Realschule besucht. Zum Abitur bin ich nach Fockenfeld gegangen, ein spätberufenes Seminar. Und habe 1999 mein Abitur gemacht und gleichzeitig dann im Herbst in Regensburg an der Universität begonnen, Theologie zu studieren. Bin dann 2006 zum Priester geweiht worden, war dann 3 Jahre Kaplan in Sulzbach-Rosenberg, einer größeren Stadtpfarrei. Dann kam ich wieder hierher nach Regensburg in die Pfarrei St. Wolfgang und seit 2011 darf ich Pfarrer in Lappersdorf sein.
Lappersdorf ist ein Markt. Gibt es da überhaupt noch freie Fläche zwischen der großen Stadt Regensburg und diesem Markt Lappersdorf oder gehen die Ansiedlungen ineinander über?
Die Ansiedlungen zwischen Lappersdorf und Regensburg gehen dermaßen ineinander über, dass man baulich gar keinen Unterschied mehr kennt. Wenn man von Regensburg nach Lappersdorf oder umgekehrt fährt, weist nur das Ortsschild darauf hin, dass man jetzt in einer anderen Gemeinde ist. Aber ansonsten kennt man eigentlich keinen baulichen Unterschied.
Was ist dann der Grund dafür, dass Lappersdorf nicht eingemeindet ist in die Stadt Regensburg?
Ja, die damaligen Leute haben das ganz schlau gemacht. Sie haben gesagt, bevor wir nach Regensburg eingemeindet werden, schließen wir uns mit anderen Kommunen zusammen. Und so ist dann im Zuge der Gebietsreform in den 60er Jahren beschlossen worden, dass man eine Großgemeinde, also einen Markt Lappersdorf, bildet, der im Moment 13.000 Einwohner hat. Und das wäre zu groß gewesen für die Stadt Regensburg, das zu schlucken. Denn diese Größe ist geeignet, um noch gegenüber der großen Stadt Regensburg als selbstständige Größe aufzutreten.
Also mit 13.000 Einwohnern kann sich Lappersdorf gegenüber der großen Stadt Regensburg behaupten. Früher hieß es hier aber Oppersdorf. Wie kam denn es zu der Namensumbenennung 1958?
Ja, Oppersdorf war der Sitz der Gemeindeverwaltung und auch der Bürgermeister war der Bürgermeister von Oppersdorf. Das war ein langer Streit hin und her, wie soll die neue Großgemeinde heißen, aber irgendwie hat sich das dann im Marktgemeinderat durchgesetzt, dass dann der ältere Teil der Namensgeber für die Großgemeinde ist.
Was bedeutet denn Lappersdorf? Gibt es da Deutungen für diesen Ortsnamen?
Lappersdorf ist eine ganz alte Ansiedlung. Schon im 12. Jahrhundert wird Lappersdorf in einer Urkunde von Papst Lucius III. Erwähnt. Und da hieß es noch Leutfriedisdorf. Also dementsprechend kann man annehmen, dass es die Gehöfte hier einem ja wohl niederem Adel entstammenden Adeligen gehört hat, einem sogenannten Leutfried.
Ja, und so hat sich dann über die Jahrhunderte das geändert zu Lappersdorf. Sie haben mir im Vorgespräch verraten, dass es Ihre erste Pfarrstelle ist. Haben Sie sich Lappersdorf ausgesucht oder wurden Sie zugeteilt?
Das war eine ganz komische Geschichte. Zuerst wurde mir zugesagt, weil es mir in der zweiten Kaplanstelle sehr gefallen hat, noch ein Jahr länger Kaplan sein zu dürfen. Chef kann man lang genug sein, aber Kaplan ist wohl behütet unter einem guten Pfarrer. Aber dann kam es anders, dass der Pfarrer von Lappersdorf wechseln wollte, unbedingt. Und dann hat mir der Personalchef eröffnet, dass ich als Kaplan jetzt Pfarrer werden soll und Lappersdorf bekommen würde. Und ich habe dann erst nochmal gebeten, darüber eine Nacht zu schlafen. Aber er hat gesagt, du kannst schlafen, aber es ändert nichts mehr. Und dann habe ich zugestimmt, denn Lappersdorf war mir schon bekannt, liegt ja auch in meinem Heimatdekanat. Und der Weg nach Hause mal an freien Tagen ist dann sehr kurz.
Also Sie sind also hierher verfügt worden, aber inzwischen nach 8 Jahren sind Sie hier bestimmt schon heimisch, oder?
Ja, haben schon sehr eingewohnt. Man kennt mittlerweile die Gepflogenheiten vor Ort und die Seelen der Gemeinde, die Mitchristen kennen auch den Pfarrer. Man hat sich aneinander gewohnt und es ist ein gutes Miteinander.
Sie hören Radio Horeb, heute am Donnerstagmittag, wie so oft die Sendung zur Pfarrei der Woche. Das ist eine Pfarrei, die wir gewählt haben unter 10.000 Pfarreien und Seelsorgeeinheiten in ganz Deutschland, um sie Ihnen, liebe Hörer, hier in Radio Horeb vorzustellen, damit Sie dann am Sonntag hier mit der Gemeinde im Radio den Gottesdienst mitfeiern können und damit Sie dann auch wissen, wo der Gottesdienst herkommt. Wir sind in Lappersdorf, das ist nördlich von Regensburg, eine eigene Marktgemeinde, die sich der Eingemeindung entzogen hat. Ich spreche mit Pfarrer Alexander Huber. Er stellt uns seine Gemeinde vor. Herr Pfarrer, es gibt hier auch eine große Feuerwehrschule. Was lernt man denn da?
Das ist für die freiwilligen Feuerwehren Bayerns. Es gibt nur in ganz Bayern 2 Feuerwehrschulen, eine in Würzburg und eine in Lappersdorf. Wenn sich jemand entscheidet, bei einer freiwilligen Feuerwehr aktiv zu sein, dann muss man gewisse Ausbildungsgänge machen. Die kann man vor Ort in der Heimatfeuerwehr machen, aber intensivere Ausbildung, die findet dann hier in Lappersdorf in der Feuerwehrschule statt.
Waren Sie auch bei der Freiwilligen Feuerwehr?
Ich war in meiner Jugend in meinem Dorf bei der Feuerwehr ein paar Jahre, habe insgesamt nur 2 Einsätze mitgefahren, denn dann bin ich nach Fockenfeld gegangen zum Abiturstudium. Aber es war eine schöne Zeit und es war eine gute Kameradschaft untereinander. Und die Verbindung besteht heute noch. Wenn meine Heimatfeuerwehr Jubiläum feiert, dann laden sie mich ein, um den Gottesdienst und die Festpredigt zu halten.
Also wenn es hier im Pfarrhaus brennen würde, dann wüssten Sie sich zu helfen?
Ja, indem ich die 112 wähle. Aber es gibt auch einen Feuerlöscher, so ist es nicht.
Ja, das ist heutzutage ja auch Vorschrift. Was kann man denn sonst von Lappersdorf aus noch besichtigen? Ist es zum Beispiel nahe zur Walhalla?
Zur Walhalla ist es ungefähr eine halbe Stunde Richtung Passau auf der Autobahn. Also nicht ganz nah, aber jetzt auch in Ihrem Hörerkreis gibt es ja andere Entfernungen und Strecken. Eigentlich eine kurze Strecke, ja.
Was kann man denn da sehen für die Hörer, die das noch nicht kennen?
Also die Walhalla ist von ihrem Bau her, von der Bauart gebaut wie die Akropolis in Athen. Nur in besserem Zustand. Und innen drin gibt es Büsten von berühmten Deutschen. Die werden aufgestellt, um an sie zu erinnern und um auch noch ja, irgendwie ein Bild von ihnen zu haben. Das alleinige Verfügungsrecht, diese ja, besonderen Deutschen da aufzustellen, hat der Bayerische Landtag. Eine der jüngsten, was ich mich erinnern kann, war die Edith Stein, deren Büste dort in der Walhalla aufgestellt worden ist.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob da auch Christen und Katholiken verewigt sind. Ja, an sich klingt der Name Walhalla ja relativ heidnisch, erinnert an die alten germanischen Götter. Was sollen wir als Katholiken davon halten?
Ich glaube, wenn man das als Ruhmestempel für besondere Persönlichkeiten und auch Christen, Widerstandskämpfer nimmt, dann kann man dann ja sozusagen diesen heidnischen Ruhmestempel taufen und dann hat er auch eine christliche Bedeutung.
Ja, vielen Dank. Also wenn man hier aus Lappersdorf Besichtigungen, Ausflüge machen möchte, dann kann man natürlich in die nahegelegene Stadt Regensburg, das Weltkulturerbe, aber eben auch andere Ausflüge wie zum Beispiel zur Walhalla. Herr Pfarrer, Sie kennen Ihre Gemeinde nach 8 Jahren. Was kennzeichnet denn hier das katholische Lappersdorf?
katholische Lappersdorf kennzeichnet, dass die Kerngemeinde eine sehr aktive Gemeinde ist, die vieles selber auf die Füße stellt. Es braucht nicht immer den berühmten Anstoß vom Pfarrer, sondern es gibt viele eigene Ideen. Eine große Gottesdienstgemeinde gehört zu den Kennzeichen und es gehört dazu, dass viele soziale Aktionen stattfinden. Wir haben im Pfarrgemeinderat einen großen Sachausschuss, MEF ist die Abkürzung, Mission Entwicklung Frieden, wo wir ja Sozialarbeit, Unterstützungsarbeit mit Partnergemeinden betreiben. Teils haben wir eine Partnergemeinde in Prag, dann haben wir eine Partnergemeinde in Brasilien. Da gibt es immer wieder Austausch, auch wenn jetzt zum Beispiel in der Tschechischen Republik die Situation sich sehr schon Gott sei Dank gebessert hat. Aber nach wie vor gibt es da Kontakte untereinander. Groß werden auch von uns immer wieder die bischöflichen Hilfswerke ja, unterstützt. Eine Miserior-Aktion, die am Anfang der Fastenzeit stattfindet. Und es wird immer wieder natürlich Geld gesammelt und wirklich auch in unsere Projekte hineingesteckt, damit wir Zeichen geben. Wir sind nicht nur Kirche, sondern die ganze Welt ist Kirche und in anderen Teilen der Welt ist die Situation einfach nicht so, dass man es guten Gewissens ansehen könnte und nicht handeln.
Also eine spendenfreudige und auch international ausgerichtete Gemeinde, die passt in diesem Sinne zu Radio Horeb, wo wir ja auch sehr gern Radiogründungen, vor allem in Afrika, unterstützen mit den Spenden unserer Hörer. Sie sagten, Ihrer tschechischen Partnerschaftsgemeinde geht es heute gut. Stammt denn die Partnerschaft noch aus kommunistischen Zeiten?
Die stammt wirklich noch aus kommunistischen Zeiten. Ein Gymnasiallehrer in Lappersdorf hat diese Partnerschaft initiiert, mit den beiden Ortspfarrern natürlich. Und es gibt Berichte, inzwischen ist der Lehrer leider verstorben, aber es gibt Berichte von ihm, dass sie immer wieder in die Tschechische Republik gefahren sind und nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Gebetbücher, Bibeln und so weiter, man muss fast sagen, rübergeschmuggelt haben, aber sie Gott sei Dank nie aufgeflogen sind, denn es war ja schon eine Meisterleistung an der tschechischen Grenze, in das kommunistisch geprägte Gebiet zu fahren und dabei offensichtlich oder doch versteckt vielleicht christliches Gut dabei zu haben.
Aber diese Gebetbücher oder Bibeln müssten doch in deutscher Sprache gewesen sein, oder?
Die waren natürlich in deutscher Sprache. Es gab auch teilweise Sonderdrucke, die man hat anfertigen lassen, die Deutsch und Tschechisch gegenübergestellt haben. Und diese Gemeinde in Strasnice, heißt dieser Ort, konnte teilweise einige Mitchristen auch Deutsch.
Gibt es denn hier in der Gemeinde auch Sudetendeutsche, die so Kontakte in die alte Heimat auch knüpfen konnten?
Gibt es bei uns nicht, ist mir noch keiner begegnet.
Okay. Ja, also das ist eigentlich eine alteingesessene Gemeinde, wo es nicht diesen großen Zuzug nach dem Krieg gegeben hat. Wie sieht es denn mit der Jugendarbeit aus hier in Lappersdorf? Gibt es hier überhaupt viele Kinder und Jugendliche?
Ja, Lappersdorf wächst nach wie vor. Es werden immer wieder Baugebiete neu ausgeschrieben. Die Kinderzahlen gehen stetig nach oben. Wir merken das schon auch, dass wir guten Nachwuchs in der Pfarrei haben. Ich bin dankbar, dass wir noch in der Pfarrei im Pfarrteam einen Pastoralreferenten haben, dessen Hauptaufgabe die Jugendarbeit ist. Und im Moment sind wir immer wieder dabei, neue Jugendgruppen zu fördern, aufzubauen. Es ist teilweise ein bisschen mühsam, denn die Konkurrenz ist groß. Gerade mit Jugendangebot im Markt, aber noch schlimmer in der Stadt. Das zieht natürlich und vorher haben wir über die Feuerwehr gesprochen. Eine Feuerwehr, so gut die Aufgabe und so wichtig die Aufgabe ist, aber es ist irgendwie eine Konkurrenz zur Kirche, denn bei der Feuerwehr herrscht meistens Action. Die können wir jetzt nicht so bieten, aber dafür haben wir anderes anzubieten.
Und was ist das Ziel in der kirchlichen Jugendgruppe hier in Lappersdorf? Was wollen Sie den Kindern und Jugendlichen mitgeben?
Also wir beginnen ja eigentlich schon im Kindergarten mit der Kinderarbeit. Wir haben ja einen kirchlichen Kindergarten und dann halten wir ganz fest Kontakt auch in den Grundschulklassen. Klassischerweise hat man ja dann mit den Kindern Erstkommunion. Und da knüpfen wir dann an, dass wir einen Kinderchor haben, wo man die Kinder musikalisch sich betätigen lassen kann. Dann gibt es die Ministrantengruppe oder auch freie Kindergruppen. Unser Ziel ist es, dass man die Kinder und Jugendlichen durchbegleitet bis ins Erwachsenenalter hinein. Und so ein kleiner Traum von mir ist immer wieder, auch Familiengruppen zu bilden, die wirkliche Pfarrfamilien sind. Funktioniert teilweise, aber das Wenige, was funktioniert, das ist sehr wertvoll.
Wo kommt die Idee her von Familiengruppen, die miteinander vielleicht im Glauben leben?
Ich habe das in meiner zweiten Kaplansstelle so erlebt. Da gab es verschiedene Familiengruppen, die wirklich ja ihre Kinder vom Kleinkind-Dasein bis zum Jugendalter und Erwachsenenalter in der Pfarrei verortet haben wollten. Und auch sie selber haben das so gesehen, dass sie als ein ganz wichtiger Teil sind. Und das sind sie auch in der Pfarrgemeinde, denn die Familie ist ja der Nachwuchs für die Pfarrei.
Und wie oft sollten die sich dann treffen und was für Programm miteinander machen? Und wie viele Leute gehören überhaupt zu so einer Familiengruppe?
Also meiner Erfahrung nach sind so eine Familiengruppe von 3-4 Familien geeignete Zahl. Zu groß ist dann wieder schwierig. Die können sich, ich mache da keine Vorschriften, die können sich je nach Bedarf treffen, aber eine gewisse Regelmäßigkeit sollte da sein, sonst wird es schwierig. Ja, sei es, dass sie einen gemeinsamen Ausflug machen, dass sie mal einen Gottesdienst mitfeiern oder auch mitgestalten oder ihre Kinder zusammenbringen, das wäre sehr wertvoll. Und da sind wir glücklich, dass das teilweise schon funktioniert.
Vielen Dank, dass Sie uns Ihr Projekt Familiengruppen vorgestellt haben, hier in der Pfarrei Lappersdorf. Sie hören Radio Horeb. Wir stellen Ihnen die Pfarrei vor, aus der wir am kommenden Wochenende den Gottesdienst in Radio Horeb live übertragen, nämlich um 10 Uhr aus der Kirche Maria Himmelfahrt hier in Lappersdorf. Herr Pfarrer, was bieten Sie denn den Menschen an, die über den Sonntagsgottesdienst hinaus eine Vertiefung ihres Glaubens wünschen, vielleicht auch eine spirituelle Vertiefung? Gibt es hier auch andere Gottesdienstformen, wie zum Beispiel die eucharistische Anbetung oder Stundengebet?
Ja, wir sind ja jetzt vor kurzem im September Pfarreiengemeinschaft geworden und haben zwei Pfarreien, Lappersdorf und Karet, zusammengeführt. Und wir haben in unserem Pfarrteam jetzt versucht, ein möglichst reiches und breites Angebot zu bieten, sodass jeder sich irgendwie wiederfinden kann. Es ist jeden Werktag natürlich eine Eucharistiefeier. Dann gibt es monatlich die eucharistische Anbetung zum Gebetstag um geistliche Berufe. Wir feiern auch mittwochs abends hier in der Lappersdorfer Pfarrkirche das Stundengebet mit einem Abendlob oder einer Vesper. Darüber hinaus versuchen wir auch das Tissé-Gebet jetzt wieder neu zu etablieren und auch weiter die eucharistischen Andachten ein bisschen zu stärken. Es ist irgendwas, das hat leider so einen Abbruch erfahren. Wir versuchen das in Gottesdienste zu integrieren, die gut angenommen werden, zum Beispiel in der Fastenzeit, im Advent einen Bußgottesdienst, denn es ist ja nirgends vorgeschrieben oder welche feste Form so ein Bußgottesdienst hat. Und wir wollen zuerst Impulsfragen stellen und einige Anregungen bieten, um über sein Leben nachzudenken, soweit es in einem Gottesdienst in der Kürze der Zeit geht. Aber das dann einfließen zu lassen oder übergehen zu lassen in eucharistische Anbetung, um den Herrn ja zu erzählen, was einen beschäftigt. Und aber auch gleichzeitig noch die Beichte anzubieten, damit man das loswerden kann, was man wirklich am Herzen hat.
Interessant. Ich habe im Herbst beim Anbetungskongress Adoratio mit einer Anbetungsschwester gesprochen aus dem niederbayerischen Raum und die meinte tatsächlich, dass gestaltete Anbetung vielleicht auch mit Musik die Menschen schon sehr öffnet, auch für das Sakrament der Beichte. Und das ist das erste Mal, dass ich das jetzt hier auch in einer Pfarrgemeinde höre. Machen wir noch eine Musikpause und dann schauen wir uns die Kirche an, in der diese schönen Gottesdienste stattfinden. Sie hören Radio Horeb, die Sendung zur Pfarrei der Woche. Heute sind wir in der Gemeinde Maria Himmelfahrt in Lappersdorf, nördlich von Regensburg. Mein Name ist Solveig Faustmann und ich stehe jetzt mit Pfarrer Alexander Huber schon in seiner Kirche Maria Himmelfahrt. Herr Pfarrer, in welchem Stil ist denn diese Kirche hier gebaut?
Also wir haben die Kirchenausstattung im Barock. Ansonsten ist die Kirche sehr schlicht gehalten, ohne großen Schmuck. Aber das Besondere ist, dass die Altäre, die Seitenaltäre und der Hochaltar wirklich aus der Barockzeit sind, aus der Vorgängerkirche. Denn diese Kirche hat man 1931 gebaut und auch geweiht und sozusagen die Altäre und die Ausstattung mit in die neue Kirche übernommen dann.
Das sieht man, dass die Vorgängerkirche ein bisschen kleiner war. Können Sie uns das Hochaltarbild beschreiben?
Wir sehen in der Mitte das große Altarbild, das ist Maria Himmelfahrt, das ist die Mutter Gottes, die zum Himmel auferhoben wird sozusagen oder in den Himmel auffährt, wo Gott sie erwartet. Und wir sehen noch auf den beiden Seiten zwei Heilige, die Katharina und auf der anderen Seite den heiligen Florian.
Besonders ist auch, dass unterhalb des Hochaltarbildes zwischen zwei goldenen Leuchtern eine altehrwürdige Ikone hängt.
Genau, diese Ikone hat mein Vorvorgänger in Russland erworben und mit hierher nach Lappersdorf gebracht. Sie dürfte so um die 400 Jahre alt sein, stellt Christus dar, der segnend gezeichnet ist und soll so eine Brücke schlagen zwischen Ost- und Westkirche, die ja eigentlich im gemeinsamen Glauben vereint ist.
Bilder von dieser Kirche können Sie im Internet sehen unter www.horeb.org. Gibt es einen Artikel über Lappersdorf, die Pfarrei, die Region und dann auch Bilder von der Kirche und von meinem Gesprächspartner. Von außen ist die Kirche gelb und hat auch einen Friedhof daneben. Wird die Kirche denn tagsüber aufgehalten?
Die Kirche ist eigentlich jeden Tag ab 8 Uhr offen bis im Winter bis zum Einbruch der Dunkelheit, so 17 Uhr und im Sommer natürlich etwas länger.
In dieser Kirche ist auffällig, dass der heilige Sebastian einen Seitenaltar hat und direkt unterhalb ist der Tabernakel.
Also das war noch von meinem Vorvorgänger, der bei der letzten Kirchenrenovierung die Orte, die liturgischen Orte neu gestaltet hat und am Sebastianaltar einfach den Tabernakel gestellt hat. Also eigentlich wissen wir gar nicht, wie der heilige Sebastian auf den linken Seitenaltar gekommen ist, denn am rechten steht die Mutter Gottes und normalerweise müsste auf der linken Seite dann der heilige Josef stehen, aber schon von Anbeginn der Aufzeichnungen und Fotografien sieht man, dass der heilige Sebastian dort ist und wir haben ihn noch einmal im hinteren Teil der Kirche, obwohl die Sebastiansverehrung uns vielleicht zu wenig bewusst ist in der Pfarrei, aber es ist schön, dass wir diese schöne Statue vom heiligen Sebastian auch hier in unserer Pfarrkirche haben.
Es ist sehr schön, dass ein einzelner Heiliger mit dem Tabernakel kombiniert ist. Da sieht man nochmal wirklich den Zusammenhang auch zwischen dem Leben eines Heiligen und Gott selbst.
Vielleicht besser zu begründen ist es, auf der gegenüberliegenden Seite, da ist die Mutter Gottes mit dem Jesuskind dargestellt und unter diesem Bild wird jeweils zu den Gottesdiensten das Evangelienbuch bzw. das Lektionar, also das geschriebene Wort Gottes, ausgestellt.
Ja, da denkt man gleich an den Text vom Lied Schönster Herr Jesus. Schönster Herr Jesus, bei uns gegenwärtig durch dein Wort und Sakrament. Also links und rechts zwei Formen der Gegenwart Gottes. Beim Sebastiansaltar ist der Tabernakel und bei der Mutter Gottes ist die Heilige Schrift. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer, dass Sie uns Ihre Kirche vorgestellt haben. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen zu Ihnen persönlich. Wir befinden uns mitten in der Fastenzeit. Können Sie mit Ihrer langjährigen Erfahrung als Priester unseren Hörern etwas mitgeben? Wann funktioniert die Fastenzeit, wenn man was tut?
Die Fastenzeit funktioniert meines Erachtens am besten, wenn man sich darauf einlässt, was die Kirche vorschlägt. Fastenzeit ist weniger die Zeit des Gewichtsverlustes, sondern des Verzichtens auf etwas, das man, was einem sonst so wichtig ist, das man sonst vielleicht nicht lassen kann, des Gebetes. Natürlich ist die Fastenzeit eine Chance, wieder neu die persönliche, die Gebetsbeziehung zu Gott zu leben und auch vielleicht einmal bewusst zu erleben, bin ich denn mit meinem Gott im Gebet, im Gespräch? Und wenn ja, wie könnte ich das noch ausbauen, wie könnte ich das mehr pflegen? Und das Dritte ist ja das Almosen geben. Das kann pekuniär sein, es kann aber auch in anderer Art und Weise sein, dass ich vielleicht Almosen gebe von meinen Talenten, von meinen Fähigkeiten, die ich habe, dass ich da etwas abgebe, indem ich den Mitbürgern, den Mitchristen irgendwelche Hilfe zuteil werden lasse. Ja, oder auch mir fällt da immer ein, das wichtigste Almosen, das wir vielleicht zu geben haben, ist die Zeit. Dass man sich gegenseitig Zeit schenkt. Ich glaube, in einer Zeit, die so schnelllebig ist, ein Geschenk, dass man sich bewusst einmal für jemanden Zeit nimmt.
Zeit ist Geld, heißt es ja auch. Wie viel Gebet würden Sie denn einem Gemeindemitglied empfehlen, wenn das so im Gespräch fragt, Herr Pfarrer, bis jetzt bete ich eigentlich wenig, vielleicht ein bisschen Tischgebet, bisschen morgens, abends, aber also wenn wir das jetzt vielleicht mal wagen können, zeitlich zu benennen, wie viel Gebet meinen Sie, ist notwendig, dass man sich Zeit nimmt pro Tag, um auf seinem Weg in seiner Beziehung mit Gott schon vorwärts zu kommen?
Also eine zeitliche Angabe nach Minuten oder Stunden, glaube ich, ist schwierig, da jeder vielleicht anders in seinem Gebetsleben strukturiert ist. Mancher es ist vielleicht bei uns auch im menschlichen Sprechen miteinander. Manche bringen Sachen sofort auf den Punkt, der andere braucht ein bisschen länger. So ist es vielleicht auch im Gebet. Aber ich würde sagen, die Einheiten machen es aus. Also, dass ich mir morgens Zeit nehme, um auf den Tag im Gebet vorauszublicken und vielleicht für schwierige Situationen Gottes Hilfe zu erbitten. Oder auch für das, was mir Freude machen wird an diesem Tag, schon mal Danke zu sagen, aber auch Gott zu bitten, er soll mich begleiten durch diesen Tag. Bei uns in Bayern zumindest ist es noch sehr üblich, dass man vor dem Essen und nach dem Essen betet. Und schön, glaube ich, ist es auch, wenn man abends noch einmal so eine Revue des Tages passieren lässt, wenn man zurückschaut, was war gut an diesem Tag, was hat mich geärgert, wo habe ich Fehler gemacht und das einfach Gottes gutem Wirken anvertraue, der wird dann daraus machen, was für ihn wichtig und wirksam ist.
Sie haben von Verzicht gesprochen, ein typisches Element der Fastenzeit. Was zum Beispiel ist für Sie so ein typischer Fastenzeitverzicht, den Sie für sich sinnvoll halten, wenn Sie uns das verraten wollen?
Also es ist weniger der Verzicht auf Schokolade oder sowas. Ich mag schon gern Süßigkeiten, verzichte auch in der Fastenzeit auf Schokolade. Meine Pfarrgemeinde weiß es, ich verzichte gänzlich auf Alkohol in der Fastenzeit. Das ist so das Bier, das am Feierabend einmal ab und zu, nicht täglich, aber ab und zu getrunken wird. Aber also Verzicht ist ja etwas hergeben, das einem vielleicht ein bisschen schwerfällt. Ich verzichte auf Zeit, die ich irgendwie für mich sonst irgendwie reserviere oder für mich gerne behalte und versuche, irgendwie mit diese Zeit mit Menschen zu teilen, verzichte eher auf mein Ego, meine Vorstellung, gehe über aufs Verteilen und Schenken. Bisweilen funktioniert das gut. Und das Schönste ist, man kriegt, was man auf das, was man gibt, den doppelten Lohn zurück. Die Begegnungen sind dann sehr schön.
Wunderbar. Erinnern Sie sich manchmal noch an Ihren Primizspruch?
Ja, der heißt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Geht dann weiter da, und habe euch bestimmt, dass ihr Frucht bringt und euch aufmacht. Der kommt mir öfter wieder in den Sinn, denn ich weiß mich schon sehr geborgen in meiner priesterlichen Existenz, aber die fällt nicht alleine auf mich zurück, sondern im Wesentlichen und im Grunde auf Jesus Christus, der erwählt. Und wenn er jemanden erwählt, dann kriegt er immer eine, neben der Gabe, auch eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist es, hinauszugehen und Frucht zu bringen. Also das versuche ich mir immer mal wieder in konkreten Situationen des Pfarrlebens vor Augen zu führen und daran zu denken, was könnte jetzt meine Bestimmung sein, welche Frucht könnte ich denn jetzt pflanzen, dass sie irgendwann einmal aufgeht.
Am kommenden Sonntag haben Sie ein ganz großes Ackerfeld zum Fruchtbringen. Wenn Sie den Radiogottesdienst feiern, haben Sie schon mal einen Radiogottesdienst gefeiert?
Bisher noch nicht. Gehört selten, weil die meistens gleichzeitig mit meinen Gottesdiensten sind. Also eine ganz neue Erfahrung, aber ich bin gespannt und freue mich drauf.
Sie hören heute unsere Sendung zur Pfarrei der Woche. Das ist die Pfarrei, aus der wir am kommenden Sonntag um 10 Uhr den Gottesdienst in Radio Horeb live übertragen. Heute darf ich Ihnen diese Pfarrei im Norden von Regensburg vorstellen, die Pfarrei Maria Himmelfahrt in Lappersdorf. Ich spreche mit Pfarrer Alexander Huber. Er stellt uns seine Gemeinde vor. Herr Pfarrer Huber, Sie sind jetzt seit 8 Jahren hier Pfarrer, waren auch vorher schon Kaplan, haben also schon einige Priesterjahre hinter sich. Ist es so geworden, wie Sie sich vorgestellt haben, Ihr Priesterdienst?
Ja und nein. Also die Seelsorge habe ich mir schon so vorgestellt. Das ist auch sehr erfüllend, der Umgang mit den Menschen und jetzt die Herausforderung, eine neue Pfarreiengemeinschaft zu bilden, weil die Teilpfarreien doch sehr unterschiedlich strukturiert sind. Es macht große Freude, mit Menschen umzugehen. Man erfährt auch als Priester immer wieder Kritik, aber das kann einen eigentlich nur nach vorne bringen. Aber das Schönste ist, wenn man mit den Menschen gemeinsam einen Weg beschreiten kann und gemeinsam ein Ziel hat, wo man versucht, das zu erreichen. Das ist die schönste Herausforderung am Priesterberuf, neben dem, dass man ja die Menschen zu Gott führen darf in den Sakramenten und im Wort Gottes. Den anderen Teil, der halt so mitschwingt, weil man ihn mitnehmen muss, das ist die Verwaltung, die immer ausschweifender und immer komplizierter wird. Das habe ich mir nicht so vorgestellt, aber wir gehen jetzt in der Diözese Regensburg da teilweise neue Wege, dass man durch Fachleute in der Finanzverwaltung oder auch Häuserverwaltung und so weiter, wie auch im Kindergarten mit Geschäftsführer, als Pfarrer ja eine Entlastung bekommt, und das ist wirklich zu merken und macht freier, wenn man nicht ständig Formulare lesen muss, die man nur schwer versteht und Antwort geben muss an Behörden, macht freier für das Wesentliche, was man als Priester tut, nämlich für die Menschen da zu sein, mit ihnen zu beten, für sie zu beten und Gottesdienst zu feiern.
Erzählen Sie uns doch mal, wie es kam, dass Sie Priester geworden sind. War das für Sie von vornherein recht klar?
Also nicht mit der Geburt, aber im späteren Verlauf. In meinem Heimatdorf habe ich ganz nah an der Pfarrkirche und am Pfarrhof gewohnt und durfte dann in der 3. Klasse Ministrant werden. Und durch meine Nähe zum Pfarrhof und zur Pfarrkirche, wenn irgendeine Beerdigung oder ein Sondergottesdienst war, hat als erstes der Pfarrer mich angerufen, was mich ehrt und freut. Und da bin ich schon von klein auf so hineingewachsen und komme auch aus einem christlichen Elternhaus, das auch katholischen Glauben praktiziert. Von daher ist da auch eine Grundbasis da. Habe immer eigentlich mit den Ortspriestern in meiner Heimatgemeinde ein gutes Verhältnis gehabt. Weiß noch, als ich frisch auf die Realschule gekommen bin, war ich plötzlich in Mathematik gesessen und habe von x Quadrat und y keine Ahnung. Und der dortige Heimatpfarrer hat mir da bei den Hausaufgaben geholfen und erklärt, also ist auch schon priesterliche Unterstützung anderer Art. Ich bin dann ja nach Fockenfeld gegangen, in einem ja, wirklich kirchlichen Milieu, wo viele junge Leute zusammen sind, die sich gemeinsam auf irgendeinen ja, kirchlichen Weg machen wollen und überlegen. Und da ist in mir wirklich gereift, ich könnte es einmal versuchen, weil man weiß ja nie so, was im Studium alles passiert. Es hat dann geklappt, das Studium, aber die wichtigste Bestärkung war eigentlich das sogenannte Freijahr, das ich in Rom gemacht habe. Und dort habe ich immer wieder, weil ich direkt in unmittelbarer Nähe gewohnt habe, den jetzt heiligen Papst Johannes Paul erleben dürfen. Und das hat mich sehr geprägt, seinen Charakter und seinen Mut, den er hatte und seinen Willen, trotz der beginnenden Krankheit, immer weiterzumachen und mit Gewissheit zu leben, Gott ist an meiner Seite. Und ein Erlebnis war ganz besonders prägend, als ich einmal zum Frühgottesdienst bei Papst Johannes Paul gehen durfte. Man weiß, man darf nachher mit ihm kurz sprechen, aber ich habe mir einiges vorgenommen, mit ihm zu sprechen, aber mein Herz war so berührt und so voll von dieser kurzen Begegnung, wo der Kardinal Civic, der damalige Sekretär, mich vorgestellt hat und habe einen Rosenkranz geschenkt bekommen. Und eigentlich wusste ich dann innerlich in mir, ich brauche nichts sagen, es ist alles irgendwie gut und geklärt. Und es war ein ganz besonderes Erlebnis, diesen Menschen treffen zu können.
Meinen Sie, es war eher die Ausstrahlung seiner Heiligkeit, die Sie berührt hat, oder war das einfach, weil er der Papst ist, der Oberste?
Also es war mir in diesem Moment, als ich ihm die Hand reichen durfte und ich ihm da ganz persönlich, waren ja nur 10 Sekunden vielleicht, begegnen durfte, war mir in diesem Moment und nachher, als ich wieder zu Hause war, irgendwie klar, das ist ein Heiliger. Also das war ein ganz prägendes Erlebnis, einen lebenden Heiligen irgendwie so nahe kommen zu dürfen.
Das ist wunderbar. Danke für die schöne Geschichte. Hat also der heilige Papst Johannes Paul II. Schon im gewissen Sinne einen Anteil daran, dass Sie tatsächlich Priester geworden sind?
Ja, hat er schon auch, muss man wirklich sagen.
Wunderbar. Und was hat Ihre christliche Familie dazu gesagt, dass der Sohn aus dem eigenen Haus Priester werden wollte?
Ja, eigentlich haben sie zugestimmt. Also die Eltern haben mir nie irgendwie einen Stein in den Weg gelegt, auf dem ich gegangen bin, und die haben das unterstützt, die haben gesagt, wenn das dein Entschluss ist und wenn du das versuchen willst, jetzt mal mit dem Studium und dann auch im Priesterseminar, dann unterstützen wir dich, egal wie dann am Schluss deine Entscheidung wirklich ausfällt.
Sie sind ja ein relativ junger Pfarrer. Ist man heutzutage nicht richtig mutig, sich für den Pfarrerberuf zu entscheiden? War das schon absehbar zum Zeitpunkt Ihrer Priesterweihe, dass man nicht weiß, wie sich der Priesterberuf weiterentwickeln wird, mit den immer größeren Einheiten und auch mit dem Drängen mancher Laien, dass sie noch mehr einbezogen werden?
Also 2006, als ich geweiht wurde, hat man noch nicht so sehr die Umwandlung in der Kirche, auch im Bistum Regensburg, gesehen, wohl in anderen Teilen Deutschlands schon. Aber bei uns war es noch nicht so notwendig, dass man Pfarreien, Gemeinschaften gebildet hat. Das waren noch starke Weihekurse sozusagen. Wir waren auch zu 12. Aber im Laufe der Priesterjahre jetzt, wo ich Dienst tue, hat sich das stark verändert durch ja, Sterben der Mitbrüder und weniger Nachwuchs. Damals war es noch nicht abzusehen so richtig, aber heutzutage ist es eigentlich ja jetzt der Normalfall, dass man als Priester Pfarreien, Gemeinschaften führen wird. muss man auch den jungen Nachwuchskräften so vor Augen stellen, machen sicherlich auch die Ausbilder im Priesterseminar. Und natürlich gehört es dann dazu, mit einem Mehrmut sozusagen den Entschluss zu fassen, Priester zu werden, wobei die Herausforderung einer Pfarreiengemeinschaft jetzt nicht so groß ist, denn zum Priester sein gehört, dass man immer wieder mal wandert und mehrere Gottesdienste, Orte hat. Aber die Herausforderung ist, glaube ich, die Koordination der Seelsorge, dass man die Teile der Gemeinde gleich behandelt und dass alle Teile der Pfarreiengemeinschaft ihren Pfarrer sehen und dass man immer noch, obwohl man größere Einheit zu versorgen hat, Zeit hat, ja auch für die Menschen mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Und das gelingt Ihnen, gerecht zu sein?
Ich hoffe es. Wir haben ja in unserer Pfarreiengemeinschaft mehrere Priester, Gott sei Dank. Es gibt noch einen Pfarrvikar, der in der Nachbargemeinde Teil unserer Pfarreiengemeinschaft ist, ein Priester aus der Weltkirche in Nigeria. Und wir haben noch einen Priester zur Mithilfe aus Kroatien, der in Regensburg an der Universität promoviert. Und Studium alleine ist erfüllend, aber nicht alles für einen Priester. Deswegen braucht er einen Altar und eine Gemeinde. Und wir haben ihn gern aufgenommen, dass er hier auch ein bisschen Seelsorge tut. Also von daher, es ist immer ein Wechsel zwischen den Pfarreien und zwischen den Priestern. Aber ich glaube schon, dass es funktioniert, dass jederzeit einen Priester erreichen kann.
Hatten Sie denn schon mal Gelegenheit, jemanden zu fördern, der Priester werden möchte?
Ich hatte in meiner ersten Kaplansstelle einen jungen Ministranten, der dann allmählich ins Abituralter gekommen ist und der mich völlig überrascht hat eines Tages und gesagt hat, ich bräuchte ein Empfehlungsschreiben für das Priesterseminar, den ich möchte dort eintreten. Im Hinterkopf hatte ich es schon immer so ein bisschen, das wäre ein Kandidat einmal für Priesterseminar. Habe es auch schon oft einmal angesprochen, aber man darf ja keinen Druck ausüben, das wäre kontraproduktiv, sondern immer wieder mal so ein bisschen anstupsen. Und der ist dann wirklich ins Priesterseminar gegangen und mittlerweile vor 3 Jahren zum Priester geweiht worden. Wir sind immer noch in gutem Kontakt. Ich darf für ihn immer wieder geistlicher Begleiter sein und es ist etwas Schönes, etwas Erfüllendes, wenn man jemanden begleitet hin, den man schon als Jugendlicher kennt, begleitet hin zum Priestertum.
Das klingt wirklich nach einem großen Geschenk. Also Sie geben guten Gewissens die Empfehlung, Priester zu werden, weiter. Sie können diesen Beruf immer wieder empfehlen.
Ich kann es nach wie vor immer noch empfehlen und ich glaube es sagen zu dürfen, mein ganzes Leben lang kann ich diese jungen Leuten empfehlen, dass sie einfach versuchen, diesen Schritt zu wagen, so wie die Jünger einfach mal das Netz auswerfen und dann schauen, was passiert. Natürlich nicht blindlings, sondern immer im Vertrauen auf Gott, der, wenn er einen ruft, dann hilft er ihm auch. Und ich könnte nur empfehlen, versuchen Sie es und nur Mut.
Vielen Dank, Pfarrer Huber. Also ein kräftiger Appell, dass man sich trauen darf, Priester zu werden, wenn man die Berufung wahrnimmt. Herr Pfarrer Huber, wir freuen uns, dass wir am kommenden Sonntag den Gottesdienst mit Ihnen und Ihrer Gemeinde feiern dürfen. Danke für das Gespräch. Wir bitten Sie, dass Sie uns jetzt noch Ihren priesterlichen Segen geben.
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.